Bremen 2 Gesprächszeit.
Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Görz und zu Gast ist heute Radio Bremen. Das hört sich jetzt vielleicht für Sie ein bisschen seltsam an, aber wir wollen unser Programm heute ein bisschen feiern und die Geschichte und die Veränderungen bei Radio Bremen ein bisschen ansprechen und besprechen. Denn Radio Bremen, das haben Sie sicher schon mitbekommen, wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Und deshalb werden wir uns an besondere Momente in unseren Programmen erinnern und auch über veränderte Aufgaben sprechen. Und all das machen wir mit Kai Schlüter, stellvertretender Programmleiter bei Bremen 2. Und schon seit 1986 bei Radio Bremen. Hallo Kai.
Hallo Anja.
Wie fühlt sich das an, wenn du hörst, irgendwie seit 86 bist du schon hier, wenn ich dir also nochmal bewusst mache, dass du ja fast die Hälfte von 75 Jahren Radio Bremen auch aktiv dabei warst?
Ach, das fühlt sich toll an. Also ich bin seit 34 Jahren bei Radio Bremen. Das muss sich ja wohl gelohnt haben. Fast ein Berufsleben. Das scheint lang, aber im Rückblick ist es dann auch schon wieder ganz kurz. Und es hat sich in dieser Zeit sehr viel verändert. Und das ist einfach spannend gewesen.
Das finden ja auch unsere Hörerinnen und Hörer. Von denen haben wir ganz viel Resonanz bekommen. Die haben uns ganz viele Geschichten geschrieben, Erlebnisse, Dinge, die ihr Leben beeinflusst haben bei Radio Bremen oder durch Radio Bremen. Ganz persönliche Momente natürlich, Konzertbesuche auch und lustige Dinge. Gibt es für dich so den einen Moment, wenn du gefragt wirst, was war für dich besonders in diesen Jahren?
Nein, es gibt nicht den Augenblick. Für mich ist es immer am spannendsten, wenn etwas passiert in der Welt und wir können sofort darüber berichten. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an 1988, die Geiselnahme in Bremen-Hockelriede und in Gladbeck. Ich hatte Feierabend, ich saß im Auto, fuhr nach Hause, hörte unser eigenes Programm im Autoradio und da war die erste Nachricht, da ist was passiert in Hockelriede und dann bin ich umgedreht und dann haben wir eine Sondersendung gemacht und das geht eben im Radio, das geht bei Radio Bremen und das ist dann wirkliches Radio.
Das tollste und schnellste Medium und Kai Schlüter hat uns ganz viel Stoff mitgebracht für die kommende Stunde. Es wird gehen um die veränderte Technik natürlich und auch um große Veränderungen unserer Welle und natürlich gibt es auch noch ein paar persönliche Randgeschichten. 75 Jahre Radio Bremen und das hier ist die Geburtstagsgesprächszeit dazu. Kai Schlüter ist zu Gast, der fast die Hälfte dieser 75 Jahre bei Radio Bremen arbeitet, inzwischen als stellvertretender Programmleiter von Bremen 2. Kai, der neue Rundfunk ist die Stimme einer neuen Zeit geworden. So ist es mal losgegangen seit 75 Jahren. Das kann man in Festschriften jetzt lesen. Warum war denn das der Beginn einer neuen Zeit? Das klingt so groß.
Ja, also Radio gibt es ja in Bremen seit 1924 und dann seit 1945 durch Radio Bremen und nach der Katastrophe der Nazizeit wollten die Alliierten ein öffentliches Radio aufbauen, nicht staatlich, nicht kommerziell, kein Propagandainstrument alter und neuer Nazis und es sollte der Allgemeinheit verpflichtet werden und das war ein neuer Ansatz, das war schon ein Stück neue Zeit.
Und auch ein bisschen Ansatz, der ja heute ganz wichtig ist wieder, gerade ja. Bei den Debatten, die wir führen über die Berechtigung, Daseinsberechtigung unserer Sender. Du hast 1986 angefangen, hast du schon gesagt, nicht bei Bremen 2, weil da hieß die Welle noch anders oder noch nicht wieder Bremen 2, kann man auch sagen. Jetzt wird es richtig kompliziert. Aber erzähl mal, wie es aussah. Was war ganz anders, als du angefangen hast?
Ja, ich war damals bei der Hansawelle, das Vorgängerprogramm von unserem heutigen Bremen 1 und wir haben natürlich im Analogbetrieb gesendet. Das heißt, die technische Basis waren Tonbandmaschinen, das war ein Magnetband. Da wurde eben die Stimme wurde aufgezeichnet oder auch Musik, alles wurde aufgezeichnet auf einem Magnetband. Und mit dieser Technik haben wir gesendet bei Radio Bremen praktisch von Beginn an 1945 fast 50 Jahre lang unverändert in dieser Technik bis ungefähr Mitte der 90er Jahre.
Das irre, viele werden sich noch erinnern, wie so Kassetten aussahen, als sie klein waren, als sie Kinder waren, Kassettenrekorder. So ein ähnliches Prinzip ist es ja, so kann man es vielleicht erklären. Was aber auch anders war, was Menschen vielleicht mal auch in Fernsehsendungen gesehen haben, ist, dass es früher diese sogenannten Selbstfahrerstudios noch nicht gab, sondern da saß einer hinter der Glasscheibe, der dann den Menschen wie dir und mir, die wir jetzt hier sitzen, geholfen haben, so eine Sendung überhaupt hinzukriegen.
Ja, das nannten wir den Trennscheibenbetrieb. Also ich saß als Moderator im Studio, hatte vor mir nur ein Mikrofon und dann gab es im Nebenraum die Regie, dazwischen das Fenster, die Trennscheibe und dort saß ein Tontechniker oder eine Tontechnikerin und regelte die Technik, hatte die Hände an den Reglern, machte mir das Mikro auf, dann ging ein rotes Licht an, dann sprach ich und wenn ich fertig war, gab ich durchs Fenster ein Handzeichen und dann fuhr der Tontechniker die nächste Musik ab von der Schallplatte.
Und dann gab es so Handbewegungen, so als würde man rühren, wenn man schon mal die Musik drunter fahren sollte und so. Also gab es so Codes zwischen Technik und denjenigen im Studio.
Ja.
Kannst du dich erinnern, weil eigentlich denkt man ja, dann funktioniert alles einwandfrei. Da sitzt einer, der macht die Regie, da sitzt einer, der macht die Technik. Also da sitzt nicht nur der Moderator, die Moderatorin, die vielleicht eine Panne fährt, wie es so schön heißt. Gibt es Dinge, die da richtig schiefgegangen sind mal?
Ja, ich hatte einen sehr geschätzten Kollegen, der macht eine Sprachaufnahme und der hatte einen Frosch im Hals. Er setzt an, bricht ab, räuspert sich. Er setzt wieder an, räuspert sich wieder, bricht ab. Er setzt den Satz wieder an, er räuspert sich noch einmal und dann sagt er, also wenn ich diesen Frosch jetzt nicht aus dem Hals kriege, dann rotze ich einen dicken Grünen ans Mikrofon. Und nach der Aufnahme muss der Tontechniker dann die Aufnahme putzen, also die Versprecher alle rausschneiden. Und das war ja richtig ein mechanisches Schneiden. Da wurde geschnitten das Band und dann wurde es zusammengeführt und geklebt. Und weil da so viele Versprecher drin waren, hat er diesen letzten Satz mit dem dicken Grünen einfach übersehen und das haben wir dann gesendet.
Da gab es vermutlich einige Reaktionen. Das wird ja damals nicht anders gewesen sein. Wo wir hier schon gerade schon so ein bisschen beim Erklären sind, erklär mal den Zuhörenden, was ist eigentlich Kästchenfunk?
Ja, früher war das so, dass es auf einer Frequenz, sagen wir 93,8 UKW, also Bremen 1, früher Hansawelle, eine Sendung für Kinder gab, einen Kinderfunk, und dann gab es die Rundschau, das waren die regionalen Nachrichten, dann gab es wieder ein Kästchen, das war Zeitfunk, internationale Nachrichten, dann gab es eine Strecke nachmittags mit gefälliger Kaffeehausmusik und abends dann eine Jugendsendung. So hatte jeder und jede Zielgruppe so ihre Stunde in dem Programm. Und das hat sich heute eben völlig verändert. Die Hörerinnen und Hörer lassen sich das nicht mehr gefallen, dass sie nur eine Stunde am Tag mit einem Programm haben, was ihnen gefällt. Sie wollen den ganzen Tag, die ganze Nacht und 7 Tage die Woche, auch am Wochenende, ihr Programm hören. Und das ist der Grund dafür, dass wir heute verschiedene Radioprogramme machen. Bremen 1, Bremen 2, Cosmo, Bremen 4 und Next. Damit wir die verschiedenen Zielgruppen immer rund um die Uhr mit ihrem Programm bedienen können.
Wenn du mal zurückguckst auf deine Zeit bei Radio Bremen, was würdest du sagen, waren die wichtigsten Veränderungen?
Also Mitte der 80er Jahre eben diese Aufspaltung in Wellen, dass eben aus einem Programm verschiedene Wellen entstanden, damit alle, wie ich das eben versucht habe zu erklären, optimal bedient wurden. 1986 wurde Bremen 4 gegründet, das war in der ARD in ganz Deutschland die erste Jugendwelle. Die hatte nicht nur 1-2 Stunden etwas für Jugendliche im Programm, Musik oder Wortbeiträge, sondern die ganze Welle. Und Radio Bremen 2, die damalige Kulturwelle, wurde ausgebaut zu einem Vollprogramm und es war in der ARD die erste Kulturwelle mit einer live moderierten Frühsendung. Bis dahin war das eben so, ja, wer sich für Kultur interessierte, der steht ein bisschen später auf und dann machte man so im Laufe des Tages ein bisschen Kultur und dann die tollen Beiträge am Abend. Und das änderte sich und wir haben dann als Erste gesagt, nein, Kultur fängt auch schon früh morgens an und hatten tatsächlich ab 7 Uhr morgens da einen Moderator sitzen, der Kulturprogramm live schon am frühen Morgen machte. Das war auch ganz neu und war sofort preisverdächtig und da hat für Radio Bremen dafür auch einen Preis gewonnen.
Auf der anderen Seite hat sich ja auch was geändert. Also wenn man zum Beispiel überlegt, die Autoradios, die sich total verändert haben, weil man nämlich nicht mehr diese Drücktasten hatte für ein Programm und langsam und schwierig reindrehen musste, wenn man was anders hören wollte, sondern man konnte sich das Programm feststellen. Also das heißt, man war als Programmmacher auch darauf angewiesen, dass man das Programm so gut macht, dass die Leute eben nicht den anderen Knopf drücken, weil es viel einfacher wurde. Hat sich das auf die Programmplanung ausgewirkt bei euch?
Ja, und auf die Haltung, Programm zu machen, das glaube ich schon. Also 1985 kam der Privatfunk. Der erste hier in Niedersachsen war FFN. Das bedeutete mehr Konkurrenz. Und bis dahin war es ja eben so, wenn man einen Radiosender sich einstellte, man drückte auf den Knopf, bis das magische Auge grün war, dann lief das Radio los und dann hatte man entweder UKW oder Kurzwelle oder Mittelwelle und musste sich dann am Drehrad den Sender einstellen. Also Sender wechseln war schon ein bisschen aufwendiger. Dann erfand eben die Geräteindustrie die Stationstasten. Und wenn ein Moderator seither ja dem Hörer dumm kommt oder die Musik nicht gefällt, mit der Fingerspitze piff auf eine andere eingestellte Station und dann sind die Hörer weg und bis die wiederkommen, das kann Stunden dauern, Tage oder manchmal kommen sie gar nicht wieder. Und darum muss Radio zugewandt sein zu den Hörern heute, ein Angebot machen und kann nicht irgendwie belehren und sonst wie von oben kommen.
Das ist immer was, wo man sich immer schon gerne nach Amerika orientiert hat. Du bist ja dann nach Amerika gegangen, 1991 als Junior-Korrespondent nach Washington. Inwiefern war das ein Kulturschock?
Ja, wir hatten hier 1985 bei Radio Bremen ein neues technisches Betriebsgebäude in Betrieb genommen. Das war von der alten Tonbandtechnik das Allerfeinste und Allerneueste. Und dann komme ich nach Washington und da waren die mit einfach die Anwendung von Computern überall war weiter als hier. Und da ist es uns das erste Mal gelungen, eine Datei von zu Hause übers Telefon ins Studio zu überspielen. Also wegen der Zeitverschiebung haben in Washington alle Korrespondenten auch ein Studio zu Hause, weil man viel nachts arbeiten muss. Und dann war das eben so, wenn wir einen Text, ein Manuskript geschrieben hatten, hatten wir das hinterher auf Papier ausgedruckt und mussten es ins Studio tragen und dort hatten wir es dann nicht im System. Und da war es uns dann gelungen, eben übers Telefon einen Text zu überspielen. Einen Text, im Telefon spricht man und dies war ein Text und den haben wir übers Telefon überspielt. Das war schon sehr neu. Bilder ging nicht zu überspielen, die Datenmenge war zu groß, ganze Radiobeiträge, Audios ging auch nicht. Aber das war der Anfang und da habe ich gedacht, hier ändert sich was, hier tut sich was. Und wenn ich nach Bremen zurückkomme, da müssen wir schon sehr aufpassen. Wir sind da, da kommt eine Entwicklung in Gang, das können wir uns noch gar nicht vorstellen.
Und aus heutiger Sicht alles ganz schön komisch, oder?
Ja, heute denkt man natürlich, na klar, das war der allererste Anfang. Es ist heute selbstverständlich, was wir alles übers Internet an Dateien überspielen können. Aber das war eben damals der Anfang. Wir hatten ja auch keine Handys. Wir kannten ja nicht mal den Begriff Handy. Ja.
Die Gesprächszeit bei Bremen 2, heute mit Anja Görz und Kai Schlüter. Wir feiern den 75. Geburtstag von Radio Bremen mit Geschichten rund um das Radio. Und gleich sprechen wir unter anderem darüber, was sich auf dem Hörspielmarkt verändert hat, als die ersten tragbaren Abspielgeräte auf den Markt kamen. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Gesprächszeit, die heute eine kleine Geburtstagsfeier für Radio Bremen ist, denn unser Sender feiert seinen 75. Geburtstag und Kai Schlüter arbeitet schon seit 1986 beim Sender, steht uns heute Rede und Antwort zu allen Fragen rund um Veränderungen, um gute und schlechte Zeiten dieses Programms. Und Kai, wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Anfangs war ja Radio Bremen genau das, nämlich ein Radioprogramm, bevor es dann, wie man heute immer so schön neudeutsch sagt, trimedial wurde, also mit Internet, mit Radio, mit Fernsehen. Und vor Radio Bremen gab es ja schon seit 1924 NORAK, Ableger eines Hamburger Muttersenders. Was interessiert dich denn an dieser ganzen Geschichte des Senders besonders?
Ich glaube, es ist uns bei Radio Bremen immer wieder gelungen, dass wir gesehen haben, die Gesellschaft verändert sich, die Hörgewohnheiten verändern sich, auch durch die veränderte Medientechnik, Übertragungstechnik, und dass wir uns dem anpassen müssen und dass wir dieser Entwicklung folgen. Und das haben wir immer wieder geschafft, die Radioprogramme anzupassen an die Veränderungen, und dadurch sind wir auch bis heute erfolgreich, nicht? Wir sind ja nach wie vor Marktführer.
Du hast vorhin schon gesagt, Radio Bremen hat schon früh Preise auch bekommen für Dinge, die anders waren als bei anderen Sendern, zum Beispiel eine Frühsendung mit viel Kultur. Besondere Formate, dafür steht Radio Bremen natürlich auch. Da können wir mal Loriot zum Beispiel erwähnen oder den Beat Club, den ihr alle kennt. Kräumann aus der heutigen neueren Zeit. Warum war aus deiner Sicht unser Sender inhaltlich, also nicht nur technisch, sondern auch mit den Programmen immer so weit vorn, mit besonderen Inhalten?
Wir sind klein im Verhältnis zu den anderen ARD-Sendungen, dadurch sind wir auch sehr beweglich und konnten auch mal Sachen experimentieren, und unser Ausstrahlungsgebiet, Hörfunk wie Fernsehen, war dann auch so ein bisschen Experimentierküche, und wir sind weniger, also es ist nicht so eine so starke Spezialisierung von allen. Hier müssen viele vieles tun und dadurch kann man eben auch sehr schnell reagieren und neue Sachen einfach mal ausprobieren.
Nun ist es so, dass wir schon über NORAK gesprochen haben. Wir haben schon Bremen 2 erwähnt. Also dieses Hin und Her mit dem Namen Nordwestradio können wir auch noch da rein. Diese Namensänderungen standen ja auch immer mit einem inhaltlichen Wechsel zum Teil in Zusammenhang. Vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, was da passiert ist, bis wir heute Bremen 2 haben.
Es gab als zweites Programm von Radio Bremen Radio Bremen 2. Das war das Kulturprogramm. Und dann in Mitte der 90er Jahre veränderte die ARD den Finanzausgleich. Also es gibt innerhalb der ARD-Radioanstalten einen Finanzausgleich wie zwischen den Bundesländern. Und da hat Radio Bremen von den anderen etwas bekommen. Die haben das gekürzt. Und dann konnte Radio Bremen dieses Kulturprogramm Radio Bremen 2 nicht mehr allein bezahlen. Dann ist der NDR mit eingestiegen, hat uns geholfen, hat sehr viel Geld mit reingeschossen. Und wir haben das Gemeinschaftsprogramm Nordwestradio gemacht. Das war dann regionaler und auch die Musik war etwas anders. Das hat nicht allen Hörerinnen und Hörern gefallen, diese Veränderung. Radio ist ja was ganz Öffentliches und zugleich was sehr Privates. Wir kommen ja in die Wohnzimmer. Und wenn dort ein gewohntes Programm läuft und es wird plötzlich verändert, dann ist das so, als wenn wir bei den Menschen die Möbel in dem Wohnzimmer hin und her schieben. Da gab es dann ein bisschen Kritik. Das hat sich im Laufe der Zeit gegeben und dann hat die ARD aber wieder den Finanzausgleich verändert. Zu unseren Gunsten, besser für Radio Bremen, sodass wir wieder finanziell auf die eigenen Beine kamen und konnten uns vom NDR lösen und machen jetzt seit einigen Jahren wieder das Bremen 2 und das ist einfach besser. Bremen 2, da weiß man, es kommt aus der Senderfamilie Radio Bremen, wir kommen aus Bremen, wir sind stark in der Region und das hat uns sehr geholfen bei der Identität des Senders und wir sind jetzt so erfolgreich mit diesem Programm wie als Kulturprogramm nie zuvor.
Wir haben vorhin über den sogenannten Kästchenfunk schon gesprochen und einige Sachen aus diesen Kästchen sind ja weg, also das Kinderprogramm zum Beispiel gibt es nicht mehr. Da gibt es natürlich auch jetzt in der Umfrage an Hörerinnen und Hörer, was hat Ihnen besonders gefallen, an was erinnern Sie sich noch erinnern? Wie die zum Beispiel sonntagmorgens mit den Kindern im Bett gelegen und diese Sendung gehört haben. Gibt's was, was du besonders vermisst?
Also wenn liebgewonnene Gewohnheiten abgeschafft werden, dann stellt sich ja leicht ein Verlustgefühl ein, auch bei der Arbeit. Aber wir müssen uns da halt anpassen und flexibel sein. Den Kinderfunk gibt es ja nun auf Bremen 4. Sonntagmorgens um 8, Zebra 4. Und Radio Bremen hat dann ja extra für die ganz jungen Hörerinnen und Hörer das neue Angebot Bremen Next auf den Weg gebracht, auf die Antenne gebracht, auch als netzbasiertes Angebot. Und das wird, die Bedürfnisse der ganz Jungen werden dann dort eben bedient und nicht mehr auf Bremen 2. Das ist eben so, wir sprachen ja drüber, dass die Leute immer ihr Radioprogramm rund um die Uhr in einer Form haben wollen und deshalb mussten wir das so machen.
Wir haben vorhin schon gesagt, oder du hast gesagt, wenn man so lange arbeitet, identifiziert man sich natürlich auch anders mit so einem Programm. Du kennst alles, du hast hier eine Menge gesehen, auch eine Menge Leute ein- und ausgehen sehen. Wie ist denn das eigentlich, wenn du auf privaten Partys bist, bei Leuten, die du noch nie zuvor gesehen hast, kommen die dann und sagen, kannten Sie Loriot? Haben Sie Loriot mal getroffen? Oder was ist so die meistgestellte Frage?
Eigentlich weniger. Gelegentlich fragt mal jemand nach Umgang mit Prominenten. Hast du den gesehen? Hast du die gesehen wie Loriot und so? Ich habe mir nie viel gemacht jetzt aus dem Umgang mit Prominenz. Das gehört zu unserem Beruf und denen begegne ich einfach professionell. Aber ich irgendwie mein Selbstbewusstsein schöpfe ich nicht daraus, dass ich mal diesen oder jenen gesprochen habe oder begegnet bin.
Ja, so kommst du mir jetzt nicht davon, Kai. Also wir wollen natürlich bei all den Gästen, die hier ein- und ausgegangen sind in den über 30 Jahren, die du jetzt hier bist, also Politikerin, Schauspieler, ja. Sänger, alles dabei. Gibt es irgendjemanden, an den du dich besonders gerne zurückerinnerst?
Ja, zum Beispiel Günter Grass, der Literaturnobelpreisträger, mit dem haben wir viel gearbeitet. Er hat seine Bücher eingelesen. Wir haben daraus CDs gemacht, Hörbücher, Lesereien, auch mal einen Lesefilm mit ihm gemacht. Und er wirkte ja in der Öffentlichkeit oft sehr mürrisch mit seinem Schnäuzer und er ist ja auch keiner politischen Kontroverse aus dem Weg gegangen, konnte ja auch ordentlich austeilen. Und im privaten Umgang war der total charmant. Der konnte so charmant sein. Das war so nett, der Umgang mit ihm. Und er war ein Mann von Welt. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck, braucht er um sich, auch bei der Arbeit, irgendwie Menschen, denen er vertrauen kann, eine gewisse persönliche Nähe. Und das konnten wir ihm offenbar bei Radio Bremen bieten. Und darum hat er bei uns so viel produziert.
Und natürlich wird man auch immer gefragt, das kenne ich auch, was war das Schlimmste, was dir passiert ist in diesem Fall? Wer war der oder die Schlimmste? Gibt es jemanden, an den du dich überhaupt nicht gerne zurückerinnerst?
Darf ich hier die Antwort verweigern? Nein. Keine Namen nennen.
Also, Vielleicht kannst du es so beschreiben, dass jeder, der weiß, wen du meinst, es zumindest erraten
Also es
kann.
Gibt solche und solche und andere und das sind die meisten. Ja? Und ich kann mir meine Interviewpartner ja nicht nach meinem Bilde formen und vielleicht finden die mich ja auch nicht so nett.
Also es ist schon passiert, dass du auch Leute hättest am liebsten vor die Tür geschickt.
Ja, das kommt vor, aber ich sag dann auch, was haben die dann wohl von mir gedacht?
Aber gibt es Situationen, von denen du sagst, da ist es besonders schief gegangen, weil eben einfach die Synthetik zwischen den beiden Menschen nicht gestimmt hat?
Das kann mal passieren. Man vereinbart ein Interview und dann kennt man ja die Spielregeln. Das Thema ist klar und ich frage und das Gegenüber antwortet. Und wenn ich dann anders frage, vielleicht schärfer frage oder was weiß ich, ein bisschen einen anderen Themenaspekt abfrage, als die Person antworten will und die wird dann richtig sauer. will aber die Höflichkeit wahren und das Interview nicht abbrechen, sondern zu Ende führen. Und dann merkt man richtig, dass
Knirschen der Zähne dann durch.
Ja, das kann passieren.
Menschen und Musik, Radio und Fernsehen, Radio Bremen gibt es seit 75 Jahren und darüber sprechen wir heute mit Kai Schlüter, dem stellvertretenden Programmleiter von Bremen 2. Mein Name ist Anja Görz und ich möchte gleich unter anderem mehr wissen über die Parallelen zwischen Veränderungen bei der Technik und den Parallelen zu den Veränderungen im Programm. Sie hören die Gesprächszeit und in 75 Jahren Radio Bremen hat sich natürlich eine Menge verändert, wenn Sie allein mal überlegen, was sich bei Ihnen zu Hause technisch geändert hat. Also möglicherweise haben Sie eine Türklingel mit Video oder haben so ein Gerät, dem man sagen kann, spiel mal diese oder jene Musik. Also es hat sich viel getan in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren und da wird natürlich schnell klar, dass das auch die Programmmachenden beeinflusst hat im Radio. Und unter anderem darüber wollen wir jetzt sprechen mit Kai Schlüter, der die Entwicklung hier bei Radio Bremen seit mehr als 30 Jahren schon verfolgt. Kai, erklär uns doch mal, was sich im Programm verändert hat, als die Technik sich verändert hat. So ein bisschen was hast du ja schon angedeutet. Aus Amerika zurückkommt, die haben da alles digital, da gehen schon Dinge mit Computern, die man hier noch nicht mal in der Fantasie gesehen hat. Also wie hat sich das ausgewirkt?
Die Hörgewohnheiten haben sich verändert im Laufe der Jahrzehnte und immer weniger Menschen wollten zum Beispiel ein Thema eine ganze Stunde lang im Radio hören, also richtig hinhören, zuhören. Ein Hörspiel über eine Stunde oder 90 Minuten, ein Feature, also eine Radiodokumentation. Und es war letztlich egal, ob wir das Sonntagmorgens um 9 sendeten oder Montagabends um 21 Uhr oder werktags mittags. Die Hörgewohnheiten waren nicht mehr so. Und ich habe dann lange gedacht, ja, die schönen alten Kunstformen des Radios, Hörspiel und Feature, das sind sterbende Formen, weil die Menschen das so nicht mehr akzeptieren. Und dann kam eben die CD, die löste die Kassette ab und dann nahm das Hörbuch plötzlich einen großen Aufschwung. Die CD ist leichter zu bedienen, sie ist betriebssicher, dann wurden im Auto eben nicht mehr Kassettenrekorder ins Radio eingebaut, sondern CD-Spieler. Wir hatten den tragbaren CD-Spieler als Walkman und wir haben Hörbücher produziert, das heißt Radiosendung, Hörspiele, Features auf CD über den Buchhandel vertrieben. Die Leipziger Buchmesse, die damals kämpfte um das Überleben gegen die Frankfurter Buchmesse, da haben wir Radio Bremen Hessischer Rundfunk mit der Messeleitung und der ARD gesagt, machen wir die doch zur Hörbuchmesse. Das heißt Radiosendungen auf CDs und die werden besonders über die Leipziger Buchmesse vertrieben. Seitdem gibt es von der ARD da eine ganze Ausstellungshalle mit Hörbüchern. Und das hat, glaube ich, als Radiokunstform die neue Technik der CD, Hörspiel und Feature gerettet. Aber jetzt stirbt die CD, das Hörbuch, einen langsamen, leisen Tod, weil wir inzwischen das Streaming haben.
Aber über das Streaming, also es gibt ja zum Beispiel die App, die ARD Audiothek. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch den neuen Kutscher, also die Fortsetzung von Babylon Berlin sozusagen, die man jetzt schon als Hörspiel hören kann, bevor die neuen Sachen ins Fernsehen kommen. Also im Grunde muss man sagen, ist es doch auch eine positive Entwicklung, dass Leute gar nicht mehr irgendwo hingehen und das kaufen müssen, sondern dass sie es sich anhören können, einfach mit ihrem Telefon zum Beispiel.
Ja klar, also im Rückblick betrachtet ist das Hörbuch auf CD eine Übergangsform gewesen, der Beginn von Radio auf Abruf, Radio on Demand, dass ich Sendungen eben dann höre, wann ich es will und nicht, wann das Radio es zufällig sendet. Und das haben wir nun ganz neu, die neueste Entwicklung mit dem Streaming der ARD Audiothek. Da kann man eben kostenlos sich die Sachen aufs Handy holen und dann hört man das. Und das ist sehr erfolgreich wieder. Also unsere neue Hörspielserie Kein Mucks, die Kriminalhörspiele mit Bastian Pastewka, da haben wir mehr Hörer über die ARD Audiothek als im linearen Radio auf Bremen 2, weil die Menschen es dann hören, wann sie es wollen und nicht, wann wir es ausstrahlen.
Du hast vorhin schon gesagt, es gab Zusammenarbeit zum Beispiel mit Günter Grass für Hörbücher, Hörspiele sind jetzt wahnsinnig erfolgreich. Das muss man ja wahrscheinlich anders aufbereiten als eine Radiosendung. Das habt ihr euch ja damals überlegt, als das mehr wurde. Wie war die Herangehensweise?
Was wir zu Anfang noch nicht so genau wussten, aber was der Hauptgrund ist, dass die Hörsituation eine andere ist. Wenn ich entscheiden kann, wann ich höre und sage, jetzt will ich ein Hörspiel hören und nehme mein Handy und ziehe mir das raus aus der ARD Audiothek, dann tue ich das in einem Moment, wo ich selbst entspannt bin, ich habe keinen Zeitdruck, jetzt möchte ich mich darauf einstellen. Wenn ich so etwas im Radio höre, wir sprechen ja inzwischen vom linearen Radio, wo also eine Sendung nach der anderen kommt, dann muss ich bereit sein zu hören, wenn die Sendung angeht und wenn ich später einschalte, habe ich den Anfang verpasst oder ich verpasse die ganze Sendung, da kann ich nochmal auf eine Wiederholung hoffen, aber das ist weg. Und diese veränderte Hörsituation, die veränderte Haltung der Hörerinnen und Hörer, die müssen wir beim Produzieren, bei der Machart auch berücksichtigen.
Ist dir manchmal die Luft weggeblieben, weil wenn man überlegt, in was für einer Geschwindigkeit Sachen sich verändert haben und wie das Tempo angezogen hat, was technische Veränderungen angeht in den vergangenen Jahren. Ist es da so, wenn man schon so lange beim Radio ist, dass einem manchmal ein bisschen schwindelig wird?
Also wenn man in der Entwicklung drinsteckt, merkt man das ja gar nicht so. Aber manchmal kommen dann doch Momente, wo man sagt, können wir das noch mitgehen oder funktioniert das noch? So ein kleines Beispiel auch inhaltlich, als O-Ton-Nachrichten entstanden, so nennen wir Nachrichten, in denen Originaltöne, also fremde Stimmen eingespielt werden. Bis dahin war, das war auch so bis, würde ich sagen, Mitte der 90er Jahre, war es üblich, Nachrichten wurden formuliert von der Nachrichtenredaktion, von einem Sprecher verlesen und das hatte einen sehr offiziellen oder offiziösen Ton und so weiter. Und dann auf einmal kam die Idee auf, ja, wir müssen doch nicht den Bundeskanzler Helmut Kohl oder heute nicht Bundeskanzlerin Angela Merkel zitieren, wenn sie etwas gesagt hat, sondern wir bringen das in ihrem Wortlaut, also in dem O-Ton. Und das war damals eine große Auseinandersetzung. Ist das nachrichtengemäß, dass wir da Politiker in unseren Nachrichten selbst reden lassen? Und das hat dann intern auch Auseinandersetzungen gegeben und heute ist das völlig normal.
Um nochmal ganz groß zu denken, würdest du sagen, dass man an der Entwicklung und den Veränderungen dieser Radioprogramme auch ein Abbild der gesellschaftlich-technischen Veränderungen ablesen kann?
Ich würde sagen, ja, unbedingt. Also Radioentwicklung ist eigentlich der Nachvollzug der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Gesellschaft entwickelt sich, die Wirtschaft, die Technik, damit auch die Übertragungstechnik, damit verändern sich die Hörgewohnheiten und dann muss das Radio das abbilden. Und das merken unsere Hörerinnen und Hörer dann immer, wenn wir eine Programmreform machen. Stell dir vor, ein Kulturprogramm, wir würden heute bis mittags Pausenzeichen senden, nachmittags mit so ein bisschen was Netten anfangen und dann abends so richtig in die Kultur gehen, da würde uns keiner mehr hören, weil die Hauptradiohörzeit ist heute morgens und darum müssen wir ein Frühprogramm machen.
Man hat immer wieder Momente, wenn man selber Radio macht, in denen man denkt, okay, das war's jetzt. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem die Entwicklung nicht weiter fortschreitet. Dann kommen Kollegen von anderen Stationen, die machen zum Beispiel ein Programm, in dem man die Wortbeiträge mit eigener Musik zusammenbasteln kann. Das wird ausprobiert im Moment. Also hast du manchmal das Gefühl, jetzt ist die Entwicklung am Ende angekommen? Oder würdest du dich trauen zu sagen, da sind wir in 10 oder 20 Jahren?
Nein, also dass wir irgendwie sagen, wir sind hier an einem Endpunkt, auf keinen Fall. Die Entwicklung geht immer weiter. Also vor 25 Jahren, da saß ich hier in einer Arbeitsgruppe und wir hatten die Vision, irgendwann wird es möglich sein, dass die Leute das Radio hören, wann sie wollen und nicht, wann wir senden. Also das war so eine Idee, so eine Vision von Radio auf Abruf, Radio on Demand. Nur wir konnten uns das praktisch nicht vorstellen, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass die Leitungsnetze, das Internet mal so leistungsfähig sein würde, dass man diese gewaltigen Datenmengen da schnell durchschießen kann. Wenn ich 100 Liter Wasser habe und will die durch einen Strohhalm pumpen, das dauert einfach zu lange. Das war damals die Situation. Hat sich völlig gelöst. Das Leitungsnetz ist kein Thema mehr.
Irre. Kurz vor Weihnachten 1945, das war der Start, da ist es losgegangen und in diesem Jahr feiern wir deshalb 75 Jahre Radio Bremen und warum man auch nach mehr als 30 Jahren gern zu dieser Arbeit geht, bei so einem Programm unter anderem, darum soll es gleich gehen bei uns. Wir sind im Jubiläumsjahr von Radio Bremen. Am 23. Dezember 1945 hörte man auf dem Bremer Marktplatz: Hier ist Radio Bremen. Über 1000 Menschen waren dabei, als dieser Satz eine neue Ära in der Freien Hansestadt verkündete. 75 Jahre Radio Bremen. Und das feiern wir heute auch in der Gesprächszeit mit Kai Schlüter. Und Kai, wenn du mal zurückguckst auf die Anfänge von dir damals, vor über 30 Jahren, und auf das, was die jungen Kolleginnen und Kollegen heute so erleben, wie würdest du sagen, hat sich das Bild des Redakteurs und der Redakteurin verändert in all diesen Jahren?
Also im Prinzip gibt es keine Veränderung, weil die Aufgabe der Redakteurin, des Redakteurs ist es, das Programm auszuwählen. Also der Redakteur bestimmt, was gesendet wird, wann es gesendet wird, in welcher Reihenfolge, in welcher Form und trägt die Verantwortung für dieses Programm. Das bleibt. Aber im Einzelnen gibt es doch eine große Veränderung, zum Beispiel, dass wir jetzt verschiedene Ausspielwege haben. Also wir machen ein Radioprogramm und haben zum Radioprogramm dann auch die Website bremen2.de. Und wir können das, was wir im Radio haben, auf der Website auch nochmal veröffentlichen. Das muss dann in ein bisschen anderer Form natürlich geschehen, weil da gibt es auch die Möglichkeit von Bild und Text und Grafik und bewegt Grafik, interaktive Grafik und was weiß ich. Das bedeutet, dass man, wenn man ein Thema bearbeitet fürs Radio, sich überlegen muss, ist es auch geeignet, zum Beispiel auch für Instagram, da eine Insta-Story zu diesem Thema aus dem Radio zu machen. Also dieses Mitbedenken der verschiedenen Ausspielwege und ihrer jeweils technischen Bedingungen und ihrer Zielgruppen, das ist neu, das macht die Arbeit auf neue Weise spannend und auch zusätzlich anstrengend.
Nun arbeitest du natürlich noch nicht 75 Jahre hier, du bist ja noch nicht 100, aber wenn du mal, ich weiß ja, dass du dich mit der Geschichte dieses Senders auch schon sehr auseinandergesetzt hast, immer gern. Was war für dich die schwerwiegendste, die größte Veränderung in 75 Jahren?
Da waren es zwei. Erstens die Verlagerung der Radionutzung vom Abend in den Morgen. Nicht? Das Fernsehen kam in den 60er Jahren. Ende der 60er Jahre waren alle Haushalte mit Fernsehern ausgestattet. Abends wurde ferngesehen. Das Radio am Abend war bedeutungslos geworden und die Radionutzung verschob sich in den Morgen. Daraus entwickelte sich das Radio als Tagesbegleitprogramm. Wir begleiten die Menschen vom Aufstehen, vom Radio geweckt, vom Radiowecker durch den Tag. Wir strukturieren ihnen zum Teil sogar den Tag. Also dieses Radio als Nebenbei-Medium, das vom Hinhören, vom Kästchenfunk zum Nebenbei-Medium, das ist die eine große Veränderung. Und die zweite ist eben halt die technische Neuerung von der Analogtechnik zur Digitaltechnik, vom Tonband zum Computer und zum Internet.
Wenn wir darüber sprechen, dass die Hörerinnen und Hörer uns auch ganz viele Geschichten geschickt haben, dann gibt es natürlich auch Dinge, die man vielleicht lernen kann von denen, die uns zuhören. Was hast du denn gelernt in deinem Jahr Radio?
Also jede Hörerin und jeder Hörer hat eine Meinung, zumindest eine Haltung zu all den Dingen, über die wir berichten. Und wir sollten unsere Bedeutung nicht als Radiomacher nicht überschätzen, sondern das als Dienstleistung verstehen, die wir mit Respekt erbringen müssen für diese vielen sehr erwachsenen Menschen.
Nun ist es so, dass du ja schon viele Jahre hier arbeitest, das haben wir schon besprochen, und trotzdem sitzt du hier vor mir, bist begeistert vom Medium, bist begeistert von unserem Programm. Da sitzt jetzt vielleicht der ein oder andere, der uns zuhört oder die uns zuhört und sagt, ach, ich wünschte, ich hätte auch diese Motivation und würde so mit so viel Freude jeden Tag noch an meine Arbeit gehen nach über 30 Arbeitsjahren. Warum ist das für dich immer noch ein Traumberuf?
Ich bin neugierig auf die Welt. Ich möchte verstehen, wie andere Menschen leben, was sie antreibt und dann darüber berichten. Das macht mir einfach Freude. Ja, Zusammenhänge sehen, erklären. Und Radio Bremen hat mir das immer geboten, das über all die Jahre machen zu können.
Hast du je Zweifel gehabt, dass das der richtige Beruf ist für dich?
Nö.
Und wenn wir dann bei Bremen 2 sind, der Sender, bei dem wir ja beide jetzt sind, was würdest du sagen, ist das Erfolgsgeheimnis von Bremen 2?
Ich glaube, dass wir das, was wir jetzt schon besprochen haben, immer wieder nachvollzogen haben, die Veränderungen mitgemacht haben, dass wir nicht von oben herab verkünden und Kultur verstehen als Kultur ist das, was Menschen machen. Es gibt Hochkultur, es gibt Esskultur, es gibt Alltagskultur. Und dass wir da möglichst umgangssprachlich darüber berichten. Das Leben auf diese Weise wollen wir entdecken und wir wollen es erklären. Unser Wahlspruch ist ja, Neugier lohnt sich. Und Radio ist ja was für die Ohren. Das soll einfach auch schön klingen. Mit Musik, die man ohne unsere Neugier vielleicht so nicht entdeckt hätte.
Wenn wir uns diese ganzen Entwicklungen, über die wir jetzt gesprochen haben, in der vergangenen Stunde nochmal vor Augen ruft, also vom Senden hinter der Scheibe und Kästchenfunk und Ministudios bis zu Reporterinnen-Handys, die ja heute unterwegs sind. Also man kann von zu Hause aus sich wie in einem Studio in die Sendung einschalten. Es gab Bandmaschinen, heute ist alles wahnsinnig modern mit Computern. Machst du dir manchmal Sorgen, dass die Zeit des Radios irgendwann komplett vorbei ist?
Nein, vorläufig nicht. Also 4 von 5 Erwachsenen hören heute fast täglich Radio. Ich muss nicht hingucken, ich muss nur hören. Darum kann ich anderes tun und im Hintergrund Radio hören. Das begleitet mich eben durch den Tag und es bietet eine Auswahl von Informationen und passender Musik und ich glaube, das hat noch Zukunft.
Nun hast du vorhin schon gesagt, wir haben natürlich die jungen Programme, die dann auch mehr Inhalte ins Internet verlagern. Also wenn man sich die jüngere Generation heute anguckt, also die heute 15- bis 20-Jährigen, die hören natürlich weniger Radio bis gar kein Radio mehr. Die streamen alles. Also so ein Blick in die Zukunft, wie stellst du dir denn vor, wo geht das Radio hin in den nächsten 10, 20 Jahren?
Also ich glaube, vorläufig in den ungefähr nächsten 10 Jahren wird es noch so sein, wie wir es jetzt kennen. Das Internet ist ein Supermarkt, in dem es Informationen und Musik im Überfluss gibt. Also kartonweise, aber alles vollkommen unsortiert. Und das Radio ist eben ein Gourmet-Restaurant. Da ist ein Menü angerichtet und wird angeboten und empfohlen. Da sind Menschen drin, die Moderatorin, du in der Frühsendung. Ein Mensch, der spricht und der diese Auswahl aus dieser aus diesem schier unüberschaubaren Angebot strukturiert und den Menschen bietet. Ich glaube, das wird diese Funktion, das ist auch eine sehr soziale Funktion des Radios, die wird in den nächsten Jahren, vielleicht 10 Jahren noch bleiben. Was dann kommt, kann ich wirklich nicht voraussagen, denn wir erleben ja eine immer weitere Integration der Medienangebote durch das Internet. Ja, also wir haben heute eine kleine Maschine, wir nennen sie das Handy. Und mit dem Handy kann ich Zeitung lesen, mit dem Handy kann ich Radio hören, kann ich Fernsehen, kann ich recherchieren, kann ich mir selbst eine Musikauswahl zusammenstellen. Die Grenzen der alten Medien, dies war Radio, jenes war Fernsehen und das dritte ist die Zeitung und dann haben wir noch ein Buch, die verschwimmen. Und was das jetzt, wenn das durch diese Technik, diese eine kleine Handymaschine noch sich verstärkt, was das letztlich für das, ich sage es jetzt mal, lineare Hören im Radio bedeutet, das kann ich nicht voraussagen.
Dann werde ich zum Schluss nochmal sehr persönlich. Wir haben ja schon gesagt, dass du mehr als 30 Jahre hier arbeitest. Da verrate ich kein Geheimnis, dass du näher an der Rente bist als am Berufseinstieg. So persönlich werde ich jetzt mal. Aber gibt es Dinge, die du bis zu deinem Rentenbeginn unbedingt noch machen willst beim Radio oder erleben willst?
Also ich möchte daran mitarbeiten, dass unsere Hörerinnen und Hörer sagen, das habe ich auf Bremen 2 gehört und das war gut und das war richtig.
Schlicht, einfach und schön. Vielen Dank an Kai Schlüter. Auf radiobremen.de gibt es noch mehr Informationen und auch Bilder zur Geschichte unseres Senders. Im Volke-Museum wird außerdem in dieser Woche eine Ausstellung zum Thema eröffnet. Und natürlich gibt es auch hier bei uns im Programm immer wieder besondere Anekdoten und Ereignisse zu 75 Jahre Radio Bremen. Das war die Gesprächszeit mit Kai Schlüter, stellvertretender Programmleiter bei Bremen 2. Mein Name ist Anja Görz und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und bei dir, Kai, für die vielen schönen Geschichten.
Und ich danke dir.
Bremen 2 Gesprächszeit.